So, dann sage ich ganz herzlich willkommen zu diesem spannenden Panel Nationale und internationale Wege zur Durchsetzung des Weltrechtsprinzips. Mein Name ist Katja Keul, ich bin die rechtspolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion und habe die Freude, das hier heute moderieren zu dürfen. Vom Ablauf her ist es so gedacht, ich werde mich auf ein paar einleitende Worte beschränken. Dann werden wir von unseren Panelisten, die ich gleich noch vorstelle, ein etwa 7 bis 8, maximal 10-minütiges Input bekommen, werden uns hier kurz nochmal intern austauschen, dann relativ schnell öffnen, sodass Sie sich alle also auch schon Ihre Fragen überlegen können, damit wir auch gleich in die Debatte einsteigen. Wichtig ist, dass Sie die Mikrofone benutzen, wenn also jemand aus der hinteren Reihe Fragen stellen will. Vielleicht kann man dann kurz tauschen oder jemand ans Mikrofon lassen. Ich sehe oben auf der Tribüne, das reicht hier, dass wir hier unten sind. Das ist sehr gut. Ja, das Weltrechtsprinzip. Dann will ich kurz ein bisschen einführen, denn wir haben in diesem Jahr ja gleich 2 wichtige Jubiläen. Das eine ist der Titel dieses Kongresses, nämlich das 70-jährige Bestehen der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Aber im Juli dieses Jahres jährte sich auch zum 20. Mal die Verabschiedung des Rom-Statuts, der vertraglichen Grundlage des Internationalen Strafgerichtshofs. Die Verabschiedung des Römischen Statuts am 17. Juli 1998 war definitiv ein historischer Schritt. Und ich bin auch sehr froh, dass es noch gelungen ist, im Juli auch hier im Bundestag mit einer interfraktionellen Initiative dieses Thema aufzugreifen und den Internationalen Strafgerichtshof hier auch noch mal auf die Tagesordnung zu setzen. Das ist ja nicht immer so ganz einfach. Es ist uns leider nicht zur helllichten Tageszeit, sondern zu Protokollen nur gelungen. Aber immerhin, wir haben es auf die Tagesordnung bekommen. Ja, denn 45 Jahre nach den Nürnberger Prozessen konnte sich mit dem Internationalen Strafgerichtshof endlich diese Idee durchsetzen. Der Internationale Strafgerichtshof ist zuständig dafür, Verbrechen zu ahnden, die die Weltgemeinschaft als Ganzes angehen. Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und seit Neuestem auch Angriffskriege, die im Gesetz Akte der Aggression heißen. Der Internationale Strafgerichtshof hat damit keine geringere Aufgabe, als Straflosigkeit von Kriegsverbrechen zu beenden und die Durchsetzung von Menschenrechten in bewaffneten Konflikten und gescheiterten Staaten durchzusetzen. Bis heute haben 123 Staaten den Internationalen Strafgerichtshof anerkannt, darunter alle EU-Staaten. Keine Unterstützung erfährt der Gerichtshof ausgerechnet durch die 3 großen Vetomächte im Sicherheitsrat, Russland, China und die USA. Und dadurch wird das Weltrechtsprinzip erheblich geschwächt. Und nun hören wir auch noch mit Sorge, dass afrikanische Staaten aus dem Verbund austreten und damit die Akzeptanz des Gerichtshofs weiter geschwächt wird. Und darum müssen wir darüber reden, wie wir den Gerichtshof wieder stärken und auch die Verfahren effizienter gestalten können. Das werden wir heute tun. Und das ist besonders wichtig in einer Zeit, in der wir gerade eine Abkehr vom Multilateralismus erleben, sei es der Ausstieg aus Abrüstungsverträgen, aus Klimaverträgen oder auch aus dem UN-Menschenrechtsrat. Das Weltrechtsprinzip ist zudem ein System mit mehreren Gleisen. Es sieht neben der Zuständigkeit des Internationalen Strafgerichtshofs auch die Zuständigkeit eines einzelnen Staates für die strafrechtliche Verfolgung von Völkerstraftaten vor, obwohl die Taten nicht auf seinem Hoheitsgebiet durch oder gegen einer seiner Staatsbürger begangen wird. Nationalen Gerichten in Drittstaaten ermöglicht das Weltrechtsprinzip so, neben ihrer regulären Zuständigkeit Völkerstraftaten juristisch aufzuarbeiten und Täter und Täterinnen zur Verantwortung zu ziehen. In Deutschland haben wir seit 2002 ein Völkerstrafgesetzbuch und für die Verfolgung dieser Taten ist die Bundesanwaltschaft zuständig. Die Aufstockung der Völkerstrafrechtsabteilung in Karlsruhe haben wir als Grüne immer wieder gefordert und begrüßt und sind auch gespannt heute auf die Bewertung durch unsere Panelisten. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch hat vor wenigen Wochen unter anderem in Argentinien eine Klage gegen den saudischen Kronprinzen eingereicht. Die Menschenrechtler werfen ihm vor allem schwere Kriegsverbrechen im Jemen und den Mord an Khashoggi vor. Laut Völkerrecht genießen amtierende Staatsoberhäupter, Regierungschefs und auch Minister im Ausland allerdings das Privileg der Immunität. Was versprechen sich also die Menschenrechtsanwälte von dieser Klage? Auch darauf sind wir gespannt. Human Rights Watch hat unter anderem auch im Strafverfahren gegen Heckler und Koch in Stuttgart wegen verbotener Waffenexporte nach Mexiko versucht, den Hinterbliebenen als Nebenkläger zu ihrem Recht verhelfen. Aber auch wenn der Versuch gescheitert ist, hat er doch den Opfern eine Stimme gegeben und Wege aufgezeigt, die bislang in unserer Rechtsordnung leider noch nicht zur Verfügung stehen. Die aktuelle Situation zeigt also, die Durchsetzung des Weltrechtsprinzips steht immer noch am Anfang. Und wie wir das stärken und voranbringen können, damit diskutieren wir heute mit Herrn Professor Dr. Bertram Schmidt, der aus Den Haag angereist ist vom Internationalen Strafgerichtshof. Er ist promovierter Jurist und war früher seit 91 Richter im Justizdienst des Landes Hessen, beim Landgericht Darmstadt und beim Oberlandesgericht Frankfurt. Er war auch Honorarprofessor an der Universität Würzburg, bevor er 2005 zum Richter am Bundesgerichtshof ernannt wurde, erst im Zivilsenat und dann in Strafsachen. Ab 2009 waren Sie dazu parallel Ad-Hoc-Richter am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Vielleicht können wir noch mal nachher kurz hören, was so ein Ad-Hoc-Richter dort macht und so wie. Und als Vertreter Deutschlands in der gemeinsamen Kontrollinstanz von Eurojust tätig. Das ist, interessiert uns natürlich auch hier, weil mit Eurojust haben wir uns auch schon viel auseinandergesetzt. Zusammenarbeit der Staatsanwälte innerhalb Europas. Ja, und im Dezember 2014 wurde er von der Bundesregierung für die Wahl zum Richter am Internationalen Strafgerichtshof vorgeschlagen und von der Versammlung der Vertragsstaaten zum Richter am Internationalen Strafgerichtshof gewählt. Er trat sein Amt am 11. März 2015 an. Herr Bertram, vielen Dank, dass Sie hergekommen sind.
Danke sehr. Danke für die Einladung. Ich habe Frau Keul vor etwas über 3 Jahren mal kennengelernt. Da war einer Delegation des Rechtsausschusses in
bei Eurojust.
Bei Eurojust, Sie waren gar nicht bei uns.
Ja, wir waren erst also bei Eurojust,
ja. Und dann zum Abendessen hat man sich da getroffen. Und ich erzähle es deshalb, weil das so eine positive Erinnerung war, jetzt nicht jetzt speziell wegen Ihnen, sondern wegen der Atmosphäre, die da geherrscht hat. Da war eine, auch wegen Ihnen, also natürlich, ja, also es ist, man kriegt schon das Wort im Munde herumgedreht. Da war ich mich recht erinnere, der Vertreter der CDU, der FDP, der Grünen und der Linkspartei. So, und die haben sich alle gut verstanden, das will ich damit nur sagen. Insofern gut verstanden, als die miteinander geredet haben, als Kommunikation möglich war, als Diskurs möglich war in einer angenehmen Atmosphäre. Das, ich gebe zu, das mit dem Thema jetzt nichts zu tun, aber das war mir jetzt, wollte ich mal kundtun gewissermaßen. Ja, also wir haben 2 Geburtstage, 70 Jahre Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, 20 Jahre Römisches Statut. Vor allen Dingen 20 Jahre Römisches Statut, wenn man aus Den Haag kommt, Richter am ISTGA ist, da wurde viel gefeiert. Wir können uns ja heute mal ein bisschen drüber unterhalten, ob es da Grund dafür gibt, auch viel zu feiern. 70 Jahre Erklärung der Menschenrechte, was hat das zu tun mit vielleicht mit diesen 20 Jahren Römisches Statut? Und es hat ganz viel miteinander zu tun. Es gibt viele Wechselwirkungen, Gemeinsamkeiten, die ich doch mal darauf hinweisen möchte und dann auf die, vielleicht auch die, den Status quo dann nachher beim ICC, bevor wir in eine Diskussion kommen. Wenn man sich das mal anschaut, dann wirken insbesondere die allgemeine Erklärung der Menschenrechte ganz außerordentlich modern, ja, auch von heutiger Sichtweise. Ich erlaube mir einfach mal, es geht ja darum, 70 Jahre Erklärung der Menschenrechte, was vorzulesen aus der Präambel. Da die Nichtanerkennung und Verachtung der Menschenrechte zu Akten der Barbarei geführt haben, die das Gewissen der Menschheit mit Empörung erfüllen. So heißt es an der Präambel als Ratio, als Sinngebung gewissermaßen für diese Erklärung. Und das halt wieder in der Präambel zum Römischen Statut von 1998, wo es heißt, eingedenk dessen, dass in diesem Jahrhundert Millionen von Kindern, Frauen und Männern Opfer unvorstellbarer Gräueltaten geworden sind. Und jetzt kommt fast die wörtliche Wiederaufnahme dieser Formulierung in der Erklärung, die das Gewissen der Menschheit zutiefst erschüttern. Also das halt also hier wieder. Und natürlich bezieht sich das in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte auf den Holocaust und in der Präambel des ICC auch. Und natürlich ist das auch unter dem Eindruck der Genozide in Ruanda und Jugoslawien entstanden. Das ist jetzt, wenn Sie so wollen, könnten Sie sagen, das ist ja mehr so eine wörtliche Übereinstimmung, wörtliche Parallelen. Aber das hat seinen Grund, warum das widerhallt. Denn der Artikel 28, ich bin immer noch bei der Erklärung der Menschenrechte, legt etwas ganz Außerordentliches fest. Das wird oft übersehen. Jeder Mensch hat Anspruch auf eine soziale, und jetzt kommt es, internationale Ordnung, in der die in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten voll verwirklicht werden können. Auf eine internationale Ordnung. Ich denke, in der Diskussion werden wir noch drauf kommen, die natürlich sich entwickelt hat seither, seit 1948, aber zunehmend unter Beschuss gerät. Eine internationale Ordnung, die bedeutet auch, und jetzt wieder Präambel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, dass es notwendig ist, die Menschenrechte durch die Herrschaft des Rechts zu schützen. Ja, also Menschenrechte müssen geschützt werden, erstens durch das Recht, durch Internationalisierung des Rechts und zweitens durch gewissermaßen Träger dieser Internationalisierung des Rechts, nämlich die Institutionen. Und da gehört der ICC dazu. Ich sage ICC, also Sie wissen, Internationaler Strafgerichtshof ist damit gemeint. Also der Schutz der Menschenrechte erfolgt auch durch Institutionen. Und deutlicher Bezug auf die Menschenrechte, die allgemeine Erklärung der Menschenrechte erfolgt im Statut des ICC, dass nämlich all unsere Normen, die wir haben, Statut, Verfahrensregeln und so weiter, mit den allgemeinen Menschenrechten übereinstimmen müssen und so interpretiert werden müssen. Ich habe schon gesagt, dass das 1998, Sie merken schon 70 Jahre und 20 Jahre sind 50 Jahre Unterschied, das hat so lange gedauert, weil die politischen Verhältnisse danach nicht waren. Lediglich in den 90er Jahren war es dann möglich, nach dem Fall der Mauer, dem Zusammenbruch des Kommunismus, in einer kurzen, sage ich mal, Tauwetterperiode, wo der Kalte Krieg zu Ende war, diesen Gerichtshof auf den Weg zu bringen. Das darf man auch nicht vergessen. Heute gäbe es ihn nicht mehr. Heute könnte er nicht mehr installiert werden. Wir haben jetzt also den Gerichtshof, das Statut seit 20 Jahren, den Gerichtshof seit 15 Jahren. Wo stehen wir? Ich will nur einleitend ein paar Worte sagen und keine Schönfärberei betreiben, weil das keinem hilft. Also es ist nicht so, dass wir vor Kraft strotzen, aber wir sind auch nicht so schwach, wie wir uns die Gegner gerne sehen würden. Wir haben aktuell Probleme. Die offensichtlichste Problem sind Austritte oder angekündigte Austritte aus dem Statut. Burundi ist ausgetreten, Gambia ist vom Austritt zurückgetreten, was erfreulich ist. Südafrika ist in der Schwebe, das würde natürlich dem Gerichtshof sehr wehtun, wenn Südafrika tatsächlich den mal angekündigten Austritt wahrmachen würde, weil unter Mandela Südafrika einer der Hauptverfechter dieses Gerichtshofs war. Das wäre also eine doch sehr, sehr deutliche Abkehr der ursprünglichen Politik. Philippinen sind jetzt auch ausgetreten, ist noch nicht rechtskräftig gewissermaßen. Jetzt werden diese Austritte kommuniziert nach außen als eine Krise des ICC. Das sehe ich etwas anders. Austritte sind möglich, wenn man in einem Vertrag beigetreten ist. Das ist ja nicht die ICC ist ja nicht die einzige Institution. Ja, also die EU hat das ja kürzlich schmerzhaft erfahren, UNESCO. Einem völkerrechtlichen Vertrag, völkerrechtliche Bindung kann man sich entziehen. Ich bin umgekehrt sogar der Meinung, dass die Krise besser passt auf die Länder, die den Austritt betreiben. Denn da sind ja bestimmte Verhältnisse, politische Verhältnisse dann gegeben, die es offenbar diesen Staaten nicht mehr möglich machen, sich diesen Prinzipien, die ja eindeutig einen zivilisatorischen Fortschritt darstellen, zu unterwerfen. Also ich würde eher das schlichtweg das Argument rumdrehen. Und natürlich kann der Internationale Strafgerichtshof schon gar keine rechtlichen, aber auch keine politischen Folgerungen aus angedrohten oder vollzogenen Austritten ziehen. Das heißt also, wir können unser Verhalten nicht daran orientieren, dass diese Institution wie auch andere, aber ganz besonders dieses Gericht, ist dazu da, unangenehm zu sein, ist dazu da, Leuten auf die Füße zu treten, ist dazu da, sich mit Mächtigen anzulegen. Und wenn wir das nicht aushalten, dann sind wir in der Krise. Speziell, das hatten Sie angesprochen in einleitenden Worten, werden wir aus Afrika, ich sage erstmal neutral, aus Afrika kritisiert, dass wir uns, das heißt Targeting, also dass wir das als Zielscheibe Afrika nehmen. Und es ist auch von Neokolonialisierung die Rede. Im Ausgangspunkt zutreffend ist, dass alle verhandelten Fälle, die wir haben, also die im Gerichtssaal dann gelandet sind, also die ich auch bisher hatte, also ich war in dem Mali-Verfahren drin, wo es um Zerstörung Weltkulturerbe ging, bin jetzt im Nord-Uganda-Situation, im Ongwen-Verfahren Vorsitzender, also es sind Fälle aus Afrika, das stimmt. Der Vorwurf des Neokolonialismus ist aber völlig falsch und der ärgert mich dann auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde sogar formulieren, das Gegenteil ist der Fall. Also beim ICC sind 23% der über 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind vom afrikanischen Kontinent. Die beiden wichtigsten Positionen, nämlich die Chefanklägerin und der Präsident, werden von Menschen vom afrikanischen Kontinent besetzt. Wir haben viele in hohen Positionen. Der letzte Präsident der Vertragsstaatenversammlung war aus Afrika. Also Sie werden lange suchen müssen und ich vermute, Sie werden keine internationale, weltweit agierende Institution finden, in der Menschen vom afrikanischen Kontinent so viel zu sagen haben und westliche Mächte so wenig, weil eben, ich will da nicht die Einleitung zu lang machen, weil ja der, eben die drei Supermächte auch nicht im UN, also die zwei im UN-Sicherheitsrat sind, aber nicht bei uns Mitglied sind, also China, Russland und die USA. Im Übrigen ist es so, dass die Fälle, mit denen wir uns befasst haben, die Situationen uns entweder vom UN-Sicherheitsrat, das betraf Libyen und Darfur, oder aber mit einer Ausnahme von den afrikanischen Staaten selbst überwiesen wurden. Dann nachher, wenn es unangenehm wird, zu kommen und zu sagen, wir wählen Afrika als Zielscheibe, ist natürlich ein bisschen scheinheilig, muss man sagen, denn wir machen einfach nur die Arbeit, die uns im Grunde genommen übertragen worden ist. Also es ist tatsächlich so, wie Kofi Annan mal gesagt hat, nicht Afrika ist gegen den ICC, sondern nur bestimmte Führungspersönlichkeiten. Ich denke, die sind so ziemlich rum, die 10 Minuten. Vielleicht ganz kurz als Input noch Verhältnis zum UN-Sicherheitsrat. Wir haben natürlich, Sie haben das so schön, das Weltrechtsprinzip, aber wir haben natürlich viele Begrenzungen. Im Prinzip sind wir nur zuständig für Völkerrechtsverbrechen auf dem Gebiet eines Vertragsstaates oder die von einem Angehörigen, einem Bürger eines Vertragsstaats begangen wurden. Wir hätten Weltrechtsprinzip, wenn der UN-Sicherheitsrat seine Arbeit machen würde. Da würde dann nämlich die schlimmsten Situationen, also beispielsweise im Moment würde ich denken an Jemen, ist ganz aktuell. Ich würde natürlich an Syrien denken und an Südsudan. Wenn uns das überwiesen würde, dann könnten wir tatsächlich weltweit tätig werden. Das ist aber aufgrund der Blockade im Weltsicherheitsrat im Moment nicht abzusehen. Ich will es dabei zunächst mal belassen. Werde nachher hoffentlich noch Gelegenheit haben, auch ein bisschen was mehr Positives zu sagen, weil es ist alles nicht so traurig, wie es jetzt geklungen hat. Aber einfach für die Diskussion wollte ich mal so einleiten.
Ja, vielen Dank. Ich hätte jetzt auch schon durchaus ein paar Fragen, aber stell die jetzt vielleicht mal zurück, damit wir nach der richterlichen Sicht jetzt auch noch mal die anwaltliche Sicht auf das Weltrechtsprinzip hören können. Ich begrüße ganz herzlich Wolfgang Kalleck, den Gründer des ECCHR, der European Commission for Constitutional and Human Rights. Center, sorry.
Mit der haben wir nichts zu tun.
Mit wem? Mit der European Commission. Machen wir mit der Commission, genau. European Center. Herr Kalleck ist Fachanwalt für Strafrecht. Ich meine auch aus Berlin, ne? Im Berlin Strafrechtsanwalt gewesen, richtig? Oder immer ist er ja immer noch. Und ist zur Berühmtheit erlangt 2004 bis 2008 durch das Strafverfahren gegen US-Militärs, unter anderem gegen den ehemaligen US-Verteidigungsminister Rumsfeld wegen der Foltermaßnahmen im Guantanamo. 2007 gründete er den ECCHR und als unabhängige Organisation unterstützt sein Center gemeinsam mit Anwältinnen und Anwälten sowie mit Organisationen weltweit eine Vielzahl juristischer Verfahren wegen Völkerstraftaten gegen staatliche und nichtstaatliche Akteure. Herr Kalleck wurde 2016 mit dem Hans-Litten-Preis der Vereinigung demokratischer Juristinnen und Juristen gemeinsam mit Dr. Miriam Sage-Maas für die Verdienste bei der strategischen Rechtsverteidigung ausgezeichnet. Ja, vielleicht so viel dazu. Herzlich willkommen in Berlin, dem Berliner. Herzlich willkommen hier im Bundestag und schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank. Sie sind jetzt gleich ins Strafrecht eingestiegen und ich will natürlich auch dazu einiges sagen, aber Menschenrechte durchsetzen bedeutet nicht notwendigerweise gleich sich auf das Strafrecht zu stürzen, auch wenn es mitunter attraktiv erscheint als letzte Möglichkeit.
Aber eins ist klar, die Strafrechtler kommen immer zu spät, nämlich dann, wenn es schon passiert ist. Und wir sollten eigentlich alles dran setzen, dass es zu den Verbrechen, die dann von uns allen hier heute besprochen werden, gerade nicht kommt. Und außerdem muss man auch immer wieder im Kopf haben, dass die strafrechtliche Untersuchung und auch Verfolgung dieser Taten immer unzureichend ist angesichts dessen, was da passiert ist. Das möchte ich vorausschicken. Sie haben zu Recht auf zwei Geburtstage hingewiesen und dabei den Geburtstag vergessen, in dem eigentlich dieses Weltrechtsprinzip ins Leben gekommen ist, nämlich den 20. Geburtstag der Verhaftung von Augusto Pinochet im Oktober 1998 in London aufgrund des Weltrechtsprinzips. Das war nämlich der Moment, wo die Zivilgesellschaft diese Art von Rechtsmitteln entdeckt hat. Natürlich brauchen wir Institutionen, wir brauchen ein solides Recht. Das haben wir zum Teil im Völkerstrafrecht. Deutschland, das VSDGB, das Statut, das Rom-Statut für den Internationalen Strafgerichtshof, Antifolterkonvention und so weiter. Aber es braucht natürlich auch, und das zeigt nicht nur der Fall Pinochet, sondern fast alle Fälle, auf die ich mir erlaube, kurz einzugehen, es braucht auch der Mobilisierung zivilgesellschaftlicher Kräfte. Es reicht nicht, sich zurückzulehnen und zu sagen, die Institutionen werden es richten und mit technokratischen und bürokratischen Mitteln versuchen, diese Institutionen zu stärken. Jetzt braucht es natürlich auch. Aber wir haben diese Tage eine recht lebendige Debatte und Sie, Herr Schmidt, sind ja auch ganz kurz darauf eingegangen, wenn Sie gesagt haben, heute wird es gar nicht zur Gründung des Internationalen Strafgerichtshofs kommen. Die Debatte findet unter dem Label Völkerrecht in der Krise, Menschenrecht in der Krise statt. Da gibt es natürlich Leute, jetzt Blätter für deutsche internationale Politik, die stürzen sich dann gleich auf die Chinesen, die ja die allgemeine Erklärung für Menschenrechte überhaupt nicht anerkennen wollen, die Russen, die auch ein sehr gespaltenes Verhältnis immer schon zu Menschenrechten hatten. Das ist richtig. Also nur, das reicht natürlich nicht aus. In einer Veranstaltung vor zwei Wochen, an der Max-Planck-Institut, Freie Universität Berlin und auch zwei Kollegen von Ihnen, Frau Keul, der Herr Oppermann und der Röttgen teilgenommen haben, kam es zu einer ganz interessanten, für mich sehr überraschenden Kausalfolge. Und da wurde nämlich über 1999, 2001, 2003, 2015 geredet. 1999 Kosovo, humanitäre Intervention, 2001 Installation des systematischen Folterregimes durch die USA nach dem 11. September 2001, 2003 Irak-Invasion als der große Sündenfall im Völkerrecht, der wahrscheinlich alles zum Kippen gebracht und auch im Zusammenhang mit dem Internationalen Strafgerichtshof von großer Bedeutung die Libyen-Invasion. So, heute sind wir in einem Moment, wo selbst die Staaten, die Sie nicht aufgezählt haben, nämlich Russland und China, aber auch Staaten wie Brasilien und Indien, die man vielleicht gebrauchen könnte, um eine universell gerechte, multilaterale Weltordnung aufzubauen, haben natürlich wenig Vertrauen in den Westen, weil der Westen immer wieder da genau das gemacht hat, was den Russen und den Chinesen zu Recht vorgeworfen wurde, nämlich das Völkerrecht nur so lange zu beachten, wie es den eigenen Interessen dient und immer dann zu missachten, wenn es den eigenen Interessen widerspricht. Und das ist im Strafrecht natürlich auch von großer Bedeutung und wird auch immer wieder unter dem Label, gerade auch von uns, abgehandelt, mit den Stichworten Doppelstandards und mit zweierlei Maß. So, darüber haben Sie ja auch schon angefangen zu reden und darüber gibt es sicherlich noch genug zu reden. Und da wiederum sage ich, natürlich sind wir froh, dass es einen internationalen Strafgerichtshof gibt. Wir sind keine Zyniker, wir sind froh, dass es ein Völkerstrafgesetzbuch in Deutschland gibt, das sogar einigermaßen ans Laufen gekommen ist. Also es gibt eine Strafverfolgungspraxis. Allerdings ist es klar, sowohl der Internationale Strafgerichtshof als überhaupt die Durchsetzung von Völkerstrafrecht auf den drei Ebenen, nämlich in den Staaten, in denen die Straftaten begangen sind, in Drittstaaten nach dem Weltrechtsprinzip, wie jetzt eben Deutschland oder in dem Pinochet-Fall Spanien und Großbritannien, oder eben auf der internationalen Ebene Tribunale und der Internationale Strafgerichtshof. Das wird auf Dauer nur funktionieren, wenn diese Doppelstandards beendet sind. Und da reicht es tatsächlich nicht, auf Regierungen zu setzen. Auch die Bundesregierung hat sich da mitnichten mit Ruhm bekleckert, sondern da sind tatsächlich Nichtregierungsorganisationen, auch Parteien, Parteien und andere gesellschaftliche Akteure gefragt. Weil es müssen die Prinzipien, die entwickelt wurden, um zum Beispiel einen Kongolesen oder einen Sudanesen vor Gericht zu stellen oder auch im Moment in Deutschland die sehr großen und komplexen Strafverfahren gegen das Assad-Regime zu Recht betrieben werden. Auch wir sind da beteiligt. Aber diese Maßstäbe, diese Praktiken müssen natürlich auch auf mächtige Akteure angewandt werden. Und das sind zum einen mächtige Staaten. Und wer den gerade dieser Tage erschienenen Bericht der Anklagebehörde beim Internationalen Strafgerichtshof gelesen hat, wird feststellen, dass es nach wie vor selbst nach 16 Jahren Tätigkeit bisher nur afrikanische Angeklagte gibt. Es gibt allerdings dann, und das zeigt der aktuelle Bericht, es gibt jede Menge Vorermittlungsverfahren. Und da sind einige wirklich seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, in Kolumbien reif, endlich in vernünftige Ermittlungen zu resultieren. Also Kolumbien sind nicht nur die Paramilitärs, sondern sind auch die Regierungskräfte nicht nur bei den sogenannten Falsos Positivos, sondern auch bei zahlreichen anderen Straftaten. Es sind, und Sie haben vorhin fälschlicherweise Human Rights Watch zugeordnet. Also wir haben es versucht, gegen Waffenexporte und Heckler und Koch vorzugehen. Waffenexporte sollte natürlich ein riesiges Thema für die Menschenrechtsorganisationen sein, und zwar nicht nur als Kampagnenthema, sondern auch als ein juristisches Thema. Also wie kann es angehen, dass nach wie vor aus europäischen Staaten Kriege wie dieser verbrecherische und grausame Jemenkrieg befeuert werden, indem hier für Milliarden und Abermilliarden Waffen in diese Region geliefert werden, bis die Region dann wieder genauso zerstört ist wie andere Weltregionen und bis die Menschen nichts anderes zu wissen tun, als sich in andere Weltgegenden zu bewegen. Und dann sind die Krokodilskränen wieder groß, weil wieder viele Menschen hierher kommen, anstatt jetzt dagegen einzuschreiten, dass diese Kriege befeuert werden. Und ein Weg dagegen einzustreiten, und da sind wir dann beim internationalen Strafrecht, ist tatsächlich diesen Waffenhändlern auch juristisch gegen Waffenhändler einzuschreiten. Weil was ist das anderes als Beihilfe zu Kriegsverbrechen und Beihilfe zu Massenmord, wenn man zum Morden und zu Kriegsverbrechen entschlossenen Menschen die Waffen dazu in der Hand gibt? Wie überhaupt, ich meine, ich habe positiv bemerkt in diesem Bericht der Anklagebehörde, dass erstmals oder vielleicht zum zweiten oder dritten Mal namentlich eine Firma benannt wurde, nämlich Bananen. Chiquita Brands in Kolumbien hat Paramilitärs Geld gegeben. Damit beschäftigt sich jetzt die Anklagebehörde. Ist auch ein bisschen wenig nach 16 Jahren Tätigkeit, dass transnationale Unternehmen nach wie vor nicht im Visier der Strafverfolger sind, weder auf nationaler noch auf internationaler Ebene. Das alles trägt dazu bei, dass insgesamt in dem Rest der Welt, in dem außereuropäischen Teil der Welt, das internationale Strafrecht, das Völkerstrafrecht im Wesentlichen als ein westliches Projekt angesehen wird. Ich würde sagen, der Eindruck trügt nicht. Es ist vornehmlich ein westliches Projekt, aber es ist ein Projekt, das mit einem erhöhten Aufwand von uns sich durchaus lohnt zu universalisieren, weil es vielleicht eine Bresche schlägt für die Durchsetzung auch wirtschaftlicher und sozialer Rechte, wo das Recht noch lange nicht so robust ist, wo es wenig Gerichte und wenig Rechtswege gäbe. Und aber es wäre schön, wenn wir wenigstens mit diesem einen Gericht, mit diesem einen Weltgericht, was gerade existiert, ich sag mal, ein bisschen bessere und universellere Erfahrungen machen könnten, weil das würde vielleicht viele der noch skeptischen oder wieder skeptisch gewordenen Staaten dazu zu bewegen, auch Mittel gegen Unternehmen und wirtschaftliche Akteure zu schaffen, die an Menschenrechtsverletzungen involviert sind. Danke. Ja.
Das war jetzt sozusagen ein ganzer Strauß von verschiedenen Aspekten. Ich glaube, noch ein paar Worte zu sagen, obwohl wir ja mit der UN-Charta sozusagen hier heute nicht den Schwerpunkt unserer Veranstaltung haben, aber es ist natürlich völlig richtig, wer das Völkerrecht durchsetzen will, muss doppelte Standards vermeiden. Und in der Aufzählung 99, 2003, 2011 fehlt, glaube ich, noch 2015, ne? Denn der Militäreinsatz in Syrien, mit dem haben wir uns auch mit Herrn Röttgen schon viel gestritten, wie der mit der UN-Charta in Einklang zu bringen ist. Da sage ich ganz klar, das ist jenseits des Völkerrechts und nicht mehr anders zu begründen. Aber das nützt uns sozusagen jetzt in dieser Debatte, glaube ich, nicht so viel weiter. Wir wollen uns mal genau angucken, wie können wir denn Menschenrechtsverletzungen vor Gericht bringen. Ja? Sie haben eben interessanterweise die Waffenhändler angesprochen. Da gibt es ja beispielsweise Versuche, zumindest in Italien, diese Exporte der Munition von Rheinmetall in den Jemen, gibt es ja Versuche, diese jetzt auch gerichtlich anzugreifen. Vielleicht können Sie da was zu sagen. Ich glaube, da gibt es auch eine Zusammenarbeit. Und vielleicht das, was uns natürlich interessiert, wir gucken uns das ja speziell an, wie gelingt es NGOs, Verfahren anhängig zu machen, zulässig zu bekommen? Was bräuchten wir sozusagen in Deutschland? Wir haben ja auch schon mal in unseren grünen Positionspapieren zu Rüstungsexportkontrolle Verbandsklagen vorgeschlagen, ja, um einen Weg zu finden. Wie können wir hier sozusagen ein Klagerecht schaffen, um diese Dinge justiziabel zu machen? Vielleicht haben Sie da ein paar Anregungen für uns.
Naja, wie viel Zeit haben wir? Es gibt gutes Recht und es gibt schlechtes Recht in Deutschland und weltweit. Also gutes Recht ist natürlich das absolute Folterverbot, was auf sowohl der nationalen und auch der internationalen Ebene verankert ist. Und damit kann man schon ganz gut arbeiten, auch als Nichtregierungsorganisation, wie zum Beispiel jetzt bei den aktuell laufenden Syrien-Verfahren, wo wir mit zahlreichen Exilsyrern zusammenarbeiten, von denen ja Tausende und Abertausende von Folter betroffen sind und die als Zeugen und auch als Nebenkläger hier im Land zur Verfügung stehen. Und in der Tat hat da die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe ein sehr großes und aufwendiges Ermittlungsverfahren eingeleitet. Und es ist auch schon zu ersten Haftbefehlen gekommen. Das ist gut und das ist richtig. So. Und es gibt aber auch schlechtes Recht. Und alles, was mit Waffen zu tun hat, ist das Recht, was den Export, die Verbreitung, die Proliferation von Waffen angeht, ist einfach vollkommen reformbedürftig, weil wir laufen dem halt nur hinterher. Also ich meine, natürlich sind wir jetzt Rheinmetall weiß die Unterschiede in den verschiedenen Rechtssystemen, die schon in Europa existieren, in der Weise zu nutzen, dass sie halt das, was in wenn von Deutschland aus nicht erlaubt ist, dann über ihre Filialen in Italien und in Südafrika betreiben. Nun sind wir nach Italien gegangen und stehen mit den Südafrikanern in Verbindung, arbeiten zusammen mit einer jemenitischen Organisation. Die Führungsspitze der jemenitischen Organisation, die vor Ort versuchen, Beweise zu sammeln, unter anderem Rückstände von Munition, von Waffenbestandteilen, um zu sagen, die Waffen sind bei dem und dem Konflikt eingesetzt worden. Die Führungsspitze musste sich mittlerweile schon außer Landes begeben, weil sie dort bedroht sind, wie fast überall auf der Welt die Kollegen, die das betreiben, eben eher nicht in so einem Zusammenhang sitzen und darüber debattieren, wie man Menschenrechte durchsetzt, sondern eben existenziell bedroht sind. Klar, wir sind nach Italien gegangen, aber diese Art von Klagen haben nicht nur und nicht ausschließlich zum Ziel, dass in Italien der Staatsanwalt seine Arbeit macht, das untersucht und Anklage erhebt, sondern die haben auch zum Ziel nachzuweisen, dass das geltende Recht nicht funktioniert. Es kann nicht sein, dass dieser Krieg nach wie vor in der Weise von westeuropäischen Staaten mitbetrieben wird durch Waffenlieferungen. Das werden wir nicht gestoppt kriegen, indem wir in Italien einen Strafrechtsfall sowohl gegen den italienischen Staat als auch gegen die Waffenlieferanten anstrengen. Das kann nur dazu dienen, sozusagen die deutsche Öffentlichkeit wachzurütteln und festzustellen, dass es so nicht weitergeht. Und das heißt, es ist immer ein Zusammenspiel zwischen juristischen Verfahren, zwischen Juristinnen und Juristen und zwischen gesellschaftlichen Kräften. Anders wird es nie zur Verbesserung solcher Zustände kommen.
Ist das in Italien denn ein Strafverfahren oder ein Verwaltungsgerichtsverfahren?
Nein, ein Strafverfahren. Und zwar haben wir gesagt, dass sowohl diejenigen Rheinmetall-Leute, also die Italiener, die für den Export zuständig sind, aber auch die italienischen Staatsbediensteten, die das genehmigt haben, sich eben mehrerer Straftatbestände verdächtig gemacht haben und der Staatsanwalt hat dort erstmal Ermittlungen eingeleitet. Aber nochmal, es wird nicht das Einzige bleiben. Wir sind gerade dabei, entsprechende Klagen in anderen Ländern vorzubereiten. Möglicherweise werden wir auch bei Herrn Schmidt aufschlagen, weil ja, auch da gibt es ja Zuständigkeiten, weil alle die Sitzstaaten der Unternehmen, von denen ausgeliefert wurden, Unterzeichnerstaaten des Internationalen Strafgerichtshofs sind. Aber wir wissen natürlich auch um die Begrenztheit strafrechtlicher Mittel in so einem Kontext. Aber Sie haben natürlich recht, auch noch mal zu insistieren, natürlich ist juristischer Menschenrechtsschutz nicht nur durch Strafrecht zu gewährleisten, sondern in der Tat auch durch Zivilrecht und durch Verwaltungsrecht. Und ich sage es mal, es ist erschreckend, dass die Sammelklage, die es größeren Gruppen von Menschen ermöglichen würden, ihre Ansprüche durchzusetzen, in Deutschland jetzt für den deutschen Autokäufer zugelassen ist, während die Verletzten schwerer Menschenrechtsverletzungen, wesentlich schwererer Verletzungen nach wie vor ohne dastehen. Es ist ein Zustand, also der dürfte eigentlich nicht mehr länger dauern.
Herr Schmidt, haben Sie schon mal einen europäischen Waffenhändler vom Internationalen Strafgerichtshof erlebt?
Ich glaube, das ist nicht mal eine rhetorische Frage. Nein, haben wir nicht. Und lassen Sie mich doch da, das passt dann dazu, was Sie gesagt haben. Also in der Analyse gebe ich Ihnen recht, Herr Kalleck, aber nicht in der Schlussfolgerung, dass der Internationale Strafgerichtshof ein westliches Projekt sei. Das ist er ja, sicher nicht. Der größte Block bei uns sind die afrikanischen Staaten. Also es wird von Staaten aus aller Welt getragen. Dass wir bisher noch nicht out of Africa gegangen sind, um es mal so auszudrücken, das liegt an der normativen Kraft des Faktischen, wie mal ein sehr viel bekannterer Herr Schmidt, glaube ich, mal vor vielen Jahren gesagt hat. Es ist selbstverständlich, insofern bin ich ganz dankbar, dass ich da noch das nochmal aufgreifen darf. Es ist selbstverständlich nicht gut für das Gericht, wenn wir wahrgenommen werden als ein Gericht, das nur für afrikanische Angeklagte zuständig ist. Das kann auf Dauer nicht so bleiben. Und es gibt Versuche, das zu ändern. Sie haben es mit Recht angesprochen, diese sogenannten Preliminary Investigations, also eine Art Vorermittlungen, die zum Teil sehr lang dauern, wo man eben nicht weiß, wo die enden werden. Also und ob sie irgendwo mal in Ermittlungen oder gar in Anklagen und so weiter enden werden. Aber die Versuche sind da. Aber speziell, was diese Situationen angeht, ist natürlich der politische Widerstand ganz besonders groß und die politische Unterstützung ganz besonders gering. Also deshalb Projekt einfach vielleicht muss ich das auch sagen, als Richter vom ICC, aber wenn Sie so, zum Beispiel im Moment läuft gerade die sogenannte Vertragsstaatenversammlung, wenn Sie sich das anschauen und wie da so die Machtverhältnisse sind, wie auf den Fluren agiert wird, das ist sowieso so eine kleine UNO, muss man sich das vorstellen, das findet gerade in Den Haag statt, dann würden Sie sagen, ja, also Projekt nicht, aber natürlich, was nachher im Moment rauskommt, sieht ein bisschen so aus.
Wollen wir vielleicht noch mal zu dem Mandat des Internationalen Strafgerichtshofs, danach würde ich auch öffnen. Also Sie hatten ja gesagt, die für Syrien und für Nordirak und überhaupt für den Irak haben wir das Problem, dass es kein Mandat gibt und auch der Sicherheitsrat da nicht handlungsfähig ist, wobei ich das bei dem Irak immer noch nicht ganz so einsehe wie bei Syrien sozusagen. Gibt es vielleicht doch noch eine Möglichkeit für den Irak in irgendeiner Weise, den Völkermord an den Jesiden doch noch vor den Internationalen Strafgerichtshof zu bekommen? Vielleicht dazu noch ein paar Worte. Und was Libyen betrifft, wo wir ja auch nun wirklich groteske Zustände haben, da gibt es ja ein Mandat des Internationalen Strafgerichtshofs seit 2011 in der UN-Resolution. Und trotzdem ist da bis auf einen Haftbefehl bisher noch nicht viel passiert. Vielleicht haben Sie eine Erklärung dafür.
Ja, also ich habe natürlich jetzt keine hundertprozentige Erklärung, aber meine Erklärung wäre die, dass der UN-Sicherheitsrat zwar die Situation in Libyen dem Gerichtshof übertragen hat, dann aber, was die Kooperation angeht mit dem Gerichtshof, sich nicht so gezeigt hat, dass man solche Ermittlungen tatsächlich effizient und zügig vorantreiben könnte. Also es ist natürlich nicht getan, dass wir vom UN-Sicherheitsrat Situationen übertragen bekommen und das war's dann. Vielleicht ein kleines Detail, das nicht so bekannt ist. Der UN-Sicherheitsrat überträgt, also kann dem Gerichtshof Situationen übertragen. Und im UN-Sicherheitsrat sind eine ganze Reihe von Staaten, eben auch die drei der ständigen Mitglieder, die nicht bei uns Mitglied sind. Aber die Kosten tragen sie nicht. dafür. Also die Kosten müssen dann die Vertragsstaaten zahlen. Also die, wenn man so will, die bestellen die Musik, aber bezahlen sie nicht. Ja. Hier bei Libyen liegt es eindeutig an Kooperationsfragen. Das kann man sicher so sagen. Was die anderen Situationen angeht, Syrien habe ich schon erwähnt, Jemen, vielleicht auch Südsudan im Moment, da liegt es eben ganz einfach daran, das sind nicht Mitgliedstaaten bei uns. Und es müsste ein Beschluss des UN-Sicherheitsrats, eine solche Überweisung stattfinden, damit wir zuständig sein können. In Deutschland finden vereinzelte Strafverfahren statt, weil die Bundesanwaltschaft die dann an sich zieht, um es mal so auszudrücken, wenn ein Bezug zu Deutschland da ist. Das ist sehr verdienstvoll, muss ich sagen, hat auch in der letzten, vielleicht kommen wir da noch dazu, hat in den letzten Jahren auch deutlich zugenommen. Also zum Beispiel, wenn es sich um die Täter, bei den Tätern um deutsche Staatsangehörige handelt, aber auch schon, wenn, und das halte ich für sehr wichtig und für sehr gut, wenn die Beweise, also gewissermaßen Zeuginnen und Zeugen bei den Jesidinnen zum Beispiel, wenn die sich in Deutschland aufhalten, also gewissermaßen zur Beweissicherung, sollte es denn irgendwann einmal ein internationales Gericht, sei es der ICC oder ein sogenanntes Ad-Hoc-Gericht, also eins, das speziell eingerichtet wird dafür, damit befassen, dass also die Beweise gesichert werden. Also das sind die Möglichkeiten. Beim Irak, also theoretisch ist immer auch noch denkbar, das ist aber jetzt eine sehr juristische Frage, eine sogenannte Ad-Hoc-Überweisung, also für eine bestimmte Situation. Das sind aber dann auch politische Entscheidungen der betreffenden Staaten. Also das kann man jetzt von Seiten des Gerichts nichts befördern. Das muss von den betreffenden Staaten kommen oder eben auch nicht.
Ja. Also nochmal zu den bisher nur afrikanischen Situationen, die dann tatsächlich aus dem Voruntersuchungsstadium in die tatsächliche Gerichtsverfahren gemündet sind. Also ich meine, da sind jetzt gerade 4 Verfahren, die wirklich alle dazu geeignet sind, diesem Eindruck zu widersprechen, dass es sich um ein vornehmlich, bisher jedenfalls um ein vornehmlich rechtliches, westliches Projekt handelt. Und das sind die Fälle Afghanistan und Palästina, die beide der Pretrial Chamber, also der Vorgerichtskammer vorliegen. Und es sind die Fälle Kolumbien und die Folter der Briten im Irak. Überall ist klar, da haben schwere Menschenrechtsverletzungen stattgefunden, die auch als Straftaten zu bewerten sind, die der Jurisdiktion des Gerichts fallen. Aber es sind im Wesentlichen politische Widerstände. Und das heißt aber auch, dass sozusagen, ich sag's mal, und das auch in unsere Richtung als Menschenrechtsorganisation sicherlich mehr mobilisiert werden muss. Und selbst wenn, und da gebe ich Ihnen ja, sind wir uns, glaube ich, vollkommen einig. Also es ist Quatsch, den Gerichtshof dafür zu kritisieren, dass er keine möglichen Ereignisse untersucht, die nicht in seine Jurisdiktion fallen. Aber die fallen fast alle in die Jurisdiktion von anderen Staaten. Und das zeigt eben das Beispiel jetzt der Bundesanwaltschaft, die in Syrien-Fälle aufgegriffen hat. Vor allem, weil wir so eine große exil-syrische Gemeinde haben, zeigt halt, was möglich wäre. Es wäre nur schön, wenn man vielleicht gerade angesichts dieser Syrien-Verfahren, wo viele europäische Staaten gerade aktiv sind, wenn man das vielleicht zum Anlass nehmen würde, auf europäischer Ebene, dass die völkerstrafrechtlichen Wege, die Verfahrenswege stärken würde. Weil da liegt vieles im Argen. Weil dann könnte man tatsächlich einiges erreichen und noch schöner wäre es. Und auch das kann eine Partei wie die Grünen durchaus auch mal sich auf die Tagesordnung schreiben. Also natürlich, Stärkung der Institutionen ist das eine, aber die Institutionen sollten sich dann auch mal nicht nur mit Assad und dessen Geheimdienstchefs beschäftigen, das natürlich auch. Und das betreiben wir, das ist im Moment unser Geschäft, aber wir betreiben es unter anderem auch deswegen, damit die sich dann genauso auch irgendwann mal der CIA widmen und der Folter, die nach dem 11. September 2001 systematisch unter anderem auch an Staatsbürgern unserer westeuropäischen Staaten und mit Tatorten in den westeuropäischen Staaten strafbar gemacht haben. Also das heißt, das eine tun, ohne das andere zu lassen und nicht immer die Angst haben, auch wenn das Völkerrecht vielleicht gerade in der Krise ist, nicht immer die Angst haben, es sich mit mächtigen Bündnispartnern wie den USA und der Allianz der starken westlichen Staaten zu verscherzen, wenn man deren eigene Misstaten mal auf die Tagesordnung setzt.
Das war der Appell an den Generalbundesanwalt, die Strafverfahren gegen Ramsfeld
nochmal. An die Grünen war das der Appell. Den Appell an die Bundesanwaltschaft, das machen wir schon selber immer regelmäßig.
Ja, also das machen wir ebenso. Es ist schon eben angesprochen worden, die Verfahren sind ja nicht auch ganz einfach. Die könnte man stärken. Darüber haben wir hier auch schon Expertenanhörungen im Rechtsausschuss gehabt, weil es hat ja einige Fälle in Deutschland schon gegeben, die hier auch behandelt worden sind, vor dem OLG Frankfurt, meine ich, wo man auch festgestellt hat, wie schwierig das ist, dann hier in einem deutschen Gerichtssaal Menschenrechtsverbrechen im Kongo war es, meine ich, aufzuklären. Und wir uns schon damit auseinandergesetzt haben, wie kann man möglicherweise eine Strafprozessordnung für diese Fälle irgendwie noch Stärkung herbeiführen. Wie ist es denn am Internationalen Strafgerichtshof mit den Verfahren? Läuft das da alles transparent und effizient aus Ihrer Sicht oder gibt es da vielleicht auch noch Verbesserungsbedarf?
Gut, dass Sie transparent angesprochen haben, denn das tut es mit Sicherheit effizient. Da komme ich gleich dazu. Es wäre mir ein bisschen unangenehm, nur auf Effizienz antworten zu müssen. Also Transparenz haben wir, glaube ich, in einer Weise, wie das auch kein nationales Gericht in Deutschland hat. Also das fängt mal damit an, dass Sie mit einer halbstündigen Verzögerung alle jedenfalls öffentlichen Anhörungen bei uns im Internet sich anschauen können, auf der ganzen Welt. Die halbstündige Verzögerung rührt daher, dass in dieser Zeit sollte einer der Verfahrensbeteiligten einen geschützten Zeugen oder Zeugin entweder per Namen nennen oder anderweitig identifizieren, dass das dann aus der Übertragung herausgeschnitten werden muss. Das muss dann der Vorsitzende, also ich zum Beispiel, anordnen. Während dieser halben Stunde sollte einer merken, jedenfalls dann auch hoffentlich, dass das also geschieht. Und dann kann das angeschaut werden. Der Sinn und Zweck der Geschichte ist genau Transparenz, nämlich, dass beispielsweise Journalisten jetzt, wir haben es ja, wie gesagt, leider bislang nur Fälle aus Afrika gehabt, dass Journalisten eben nicht immer nach Den Haag kommen können, monatelang, sondern die können das dann sich vor Ort gewissermaßen anschauen. Dann haben wir ein Wortprotokoll, das auch überwiegend einsehbar ist. Und natürlich, es gibt ein öffentliches und ein nicht öffentliches, wo geschützte Tatsachen und Beweismittel geschwärzt sind. Das kann eingesehen werden. Also Transparenz, um es kurz zu machen, ist in hohem Maße da. Der Grund liegt darin, dass wir eben ein Gericht sind, das sehr relativ jung noch ist und sich seine Legitimität immer wieder versichern muss und auch immer wieder darlegen muss, dass es also eben nicht da irgendwas geklüngelt wird und vor allen Dingen nicht im politischen Raum, im politischen Hintergrund irgendwas geschieht, was man nicht so mitbekommt. Was die Effizienz angeht, da gibt es unterschiedliche Meinungen. Wir haben in den ersten 12 Jahren einen Fall oder gerade zwei erledigt. Das ist nicht viel, aber da mussten die Verfahrensvorschriften auch erstmal installiert werden, muss man so auszudrücken. Seit 2015 ist sehr viel mehr Aktivität da, aber das ist noch lange nicht optimal, um es mal so auszudrücken. Wir beschäftigen uns deshalb ständig mit der Frage, wie wir effizienter werden können. Ich möchte aber doch auch, wenn ich die Gelegenheit habe, hier auch darauf hinweisen, und das gilt übrigens sicherlich auch für nationale Verfahren, diese Verfahren müssen eine gewisse Länge, eine gewisse Dauer haben. Denn sie haben auch eine große Komplexität. Also wenn Sie ein Kriegsverbrechen nachweisen wollen, dann müssen Sie nach den Vorschriften einen Plan oder eine Politik mit einbeziehen, beispielsweise. Das heißt also, Sie müssen ganze Konflikte mit aufklären. Das ist nicht so einfach. Und Zeugen oder Zeuginnen nach Den Haag zu holen, ist auch nicht einfach. Also ich denke, an einem Tag, wo die Erklärung der Menschenrechte gewürdigt wird, sollte man auch Opfer mal erwähnen, was es bedeutet, für Opfer nach Den Haag zu kommen und vor allen Dingen geholt zu werden. Also stellen Sie sich vor, eine Frau, ein Opfer sexueller Gewalt und Angehörige wurden umgebracht, hat noch nie ihren kleinen Ort in einem afrikanischen Staat verlassen, geht die ersten Kilometer zu Fuß, dann vielleicht gibt es irgendwo eine Bushaltestelle, dann geht es zu einem kleinen Flughafen, dann geht es zum größeren Flughafen und dann nach Den Haag. Es ist selbstverständlich, dass man diesen Menschen nicht da bei dieser Reise allein lassen kann. Es müssen von Den Haag aus die Visa besorgt werden. Es muss Begleitschutz gewissermaßen besorgt werden. Es müssen geschützte Wohnungen in Den Haag angemietet werden. Die Leute können dort nicht sich alleine überlassen bleiben. Die müssen beschäftigt werden. Es müssen Ernährungspläne gemacht werden. Die müssen vor allen Dingen, und das ist das Allerwichtigste, müssen psychologisch betreut werden, weil es sich überwiegend um schwerst traumatisierte Personen handelt. Und dennoch sind die bereit, das alles auf sich zu nehmen und in diesen riesigen Gerichtssaal nach Den Haag zu kommen, in diese völlig ungewohnte und natürlicherweise feindlich wirkende Umgebung und dort eine Aussage zu machen. Also es ist eine ungeheure Leistung. Es ist aber auch etwas, eine Leistung dieser Zeuginnen und Zeugen. Aber es ist natürlich auch eine logistische Leistung und durchaus auch eine finanzielle Leistung eines solchen Gerichtshofs, dass nur, dass zum Beispiel nationale Gerichte auch nur begrenzt leisten können. Also Effizienz, wir müssen viel effizienter werden. Und da gibt es auch Möglichkeiten. Das würde aber zu speziell werden für so ein Panel. Aber ich möchte trotzdem auch darauf hinweisen, ein bisschen dafür werben, ein bisschen Verständnis dafür zu haben, dass es nicht nur schnell gehen kann.
Vielen Dank. Ich würde jetzt öffnen für Fragen und gucke mal in die Runde und würde vielleicht immer so drei Fragen sammeln. Ich sage mal eins, zwei, drei. Und vielleicht stellen Sie sich kurz vor, wer Sie sind und vielleicht auch an wen die Frage geht. Und dann machen wir jeweils nach drei Fragen eine Antwortrunde. Bitte sehr.
Ich bin Lubendo Kikido aus dem Kongo. Seit 23 Jahren in Deutschland. Ich bin staatlich geprüfter Techniker, Automatisierungstechnik, Mechatronik im Außendienst. So, ich möchte nicht unbedingt eine Antwort. Ich frage mich nur in Ihrem, also Herr Professor.
Sagen Sie Herr Schmidt einfach.
Ja, Herr Schmidt. Also in Ihre schwierige Aufgabe, ich frage mich, wenn sie von Deutschland vorgeschlagen wurde, und besonders im Kongo oder in Syrien, wo Waffen sprechen, und in einem Land, wo viel exportiert wird, dann stellen sie fest, dass Waffen von hier, von Russland kommen. So. Und haben sie den Fall zu behandeln? Wie wagen sie die Lage? Es geht um Verantwortung, wenn Sie sagen, ja, der Herr Assad muss haften, aber er hatte Waffen aus Russland, aus Deutschland, aus Amerika, dann müssen Sie das behandeln. Wie erleben Sie die Situation, also ob Sie etwas darüber sagen können?
Robert Esser, Universität Passau, Inhaber eines Lehrstuhls für Strafrecht. Ich hätte eine Frage an beide Referenten, beziehungsweise auch eine Einschätzung von mir. Ich würde den Fokus gerne lenken auf die Verfahren, die in Deutschland geführt werden. Und hätte da die Frage, ob die aus Ihrer Sicht überhaupt rechtsstaatlich geführt werden können. Also ein paar Probleme haben wir jetzt ja schon angesprochen. Im Moment läuft die Diskussion ja oder das Gespräch ja unter dem Motto Menschenrechte zur Legitimation von Strafrecht. Finde ich auch sehr wichtig, würde auch von dem, was gesagt worden ist, nichts in Frage stellen. Aber man muss natürlich auch die Perspektive derjenigen sehen, also der Beschuldigten etwa. Die Opfer sind ja schon zur Sprache gekommen, wobei ich unter Rechtsstaat eben auch die rechtsstaatliche Behandlung von Opfern verstehen würde. Die Frage ist, ob es wünschenswert ist, solche Verfahren nach Deutschland zu ziehen. Ich würde uneingeschränkt sagen, dass wir eine Stärkung des ICC in dieser Frage brauchen. Herr Schmidt hat ja jetzt einige Punkte auch schon angesprochen, weil ich einfach glaube, dass da die Expertise deutlich höher ist. Also bei den Verfahren, die bisher in Deutschland geführt worden sind, in Frankfurt, in Stuttgart, da ich glaube, wenn Sie hier Richter, aber auch vor allen Dingen Strafverteidiger zu Wort kommen ließen, die würden relativ mit unterschiedlichen Schwerpunkten sagen, auf der derzeitigen Basis der StPO ist das nicht möglich. Also unsere StPO Strafprozessordnung ist jetzt eher so für den gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr konzipiert. Und da ist es insofern schwierig, alle anderen Verfahren, insbesondere auch solche, da ich nenne es mal jetzt so, durchzutreiben. Stichwort Konfrontationsrecht. Gibt es überhaupt genug Anwälte in Deutschland, die über die entsprechende Expertise verfügen? Beim GBA, also Generalbundesanwalt, würde ich auch sagen, die haben eine Abteilung aufgebaut, die könnte etwas größer werden. Aber da ist Expertise vorhanden. Die Frage ist aber, wie viele Strafverteidiger können das in Deutschland, sage ich jetzt mal, auf qualitativ hohem Niveau verteidigen? mit dem entsprechenden kulturellen Verständnis, was man natürlich auch braucht, um solche Verfahren zu verstehen. Insbesondere in dem Stuttgarter Verfahren, meine ich, ist das sehr virulent geworden. Aber auch unsere Richter, und sei es auch die am Oberlandesgericht, die sind, sagen wir mal, sozialisiert im deutschen Rechtsdenken. So viele Verknüpfungen zum ausländischen Recht haben die nicht. Und das ist beim ICC ganz anders. Natürlich kommt man da auch hin als nationaler Richter, aber da hat man natürlich, ist man direkt in diesem internationalen Umfeld und stellt sich entsprechend um. Ich kürze ab, Frage an beide Referenten. Halten Sie die Verfahren in Deutschland, wenn ich mich auf die mal beschränke, für rechtsstaatlich durchführbar?
So, Srikantan mein Name, bin Tamile und gebürtig Berliner. Es wird vieles über Völkermord gesprochen, also in verschiedenen Ländern. Und meine Frage wäre, inwiefern die Problematik Sri Lanka im Internationalen Strafgerichtshof ein Thema ist. Und wenn ja, was ist Ihre Meinung, dass bis heute, also circa 10 Jahre ist jetzt Kriegsende in Sri Lanka, dass bis heute nichts über das Thema Kriegsverbrechen in Ansatzweise aufgeklärt wurde und viele Menschenrechtsverletzungen, dass dafür niemand zur Rechenschaft gezogen wurde. Und genau, wie sieht jetzt vor allem der nächste Schritt aus, wenn die UN hat ja eine Frist gesetzt, inwiefern jetzt nächstes Jahr, also sind dann 10 Jahre vorbei, ja, wie dann der nächste Schritt aussieht, wenn noch keine unabhängige Untersuchung in Sri Lanka bezogen auf das Thema Kriegsverbrechen stattgefunden hat, wie dann die nächsten Schritte aussehen, obwohl 10 Jahre vergangen sind.
Vielleicht fange ich mal mit Ihrer Frage an. Wenn ich es richtig verstanden habe, haben Sie gefragt, wie man jetzt als Richter da aus Deutschland damit umgeht, dass man die Fälle hat, dass man die Angeklagten hat aus Afrika und die Waffen sind unter Umständen aus westlichen Ländern. Ist das so, habe ich das so in etwa? Also ganz ehrlich, das, woher die Waffen sind, und das ist sehr traurig, aber Sie wollen eine ehrliche Antwort. Das spielt bei unseren Verfahren bis jetzt noch keine Rolle. So einfach ist das. Das ist traurig, aber wahr. Ja, das, insofern muss ich dahin verweisen. Ob das eine Rolle spielen sollte, ist eine andere Frage, aber es hat keinen Sinn, dass ich da drum herum rede. Ja. Vielleicht, was auch ganz interessant ist, wie wir diese kulturelle Differenz zu überbrücken. Denn natürlich ist Den Haag sehr weit weg von Kongo, von Uganda, von der Elfenbeinküste. Und es wäre anmaßend zu behaupten, dass man das so ohne weiteres sich anlesen könnte. Nun haben wir Richter auch aus allen Weltgegenden. Es sind auch Kammern, in denen afrikanische Richter sind natürlich, aber dennoch. Es ist eine andere Denkweise, es sind andere Kulturen. Wir müssen versuchen, denen gerecht zu werden. Was wir deshalb tun, ist, dass wir, ich glaube, anders als das bei deutschen Gerichtsverfahren der Fall ist, dass wir ganz ungewohnte Beweise erheben. Also wir haben Historiker, wir haben Anthropologen, Ethnologen. Wir versuchen also wirklich alles Denkbare und Mögliche, diesen Cultural Gap gewissermaßen zu überwinden, ohne dass ich jetzt so anmaßend, wie gesagt, wäre zu behaupten, dass wir gewissermaßen uns vollkommen da einfühlen könnten. Aber immerhin, es wird versucht. Das wäre die eine Frage. Ich glaube, ich gehe vielleicht mal durch alle drei schnell durch. Und Sie haben Verfahren, sind die in Deutschland rechtsstaatlich möglich? Da sage ich natürlich als alter BGH-Richter ja, das ist möglich. Es ist aber natürlich schwierig. Wir haben das gesehen, insbesondere beim Stuttgarter Verfahren. Da gibt es ja das berühmte Wort von dem Vorsitzenden bei der Urteilsverkündung. Irgendwie so geht's nicht oder so ist es nicht möglich. Ich bin mir nicht sicher, ob es so nicht geht. Man muss sich einfach darüber im Klaren sein, dass wir hier in Deutschland ein ganz anderes System haben als beim ICC. Also in Deutschland haben wir Aufklärungspflicht des Gerichts. Das hat sogar Verfassungsrang. Beim ICC ist es eben mehr das aus dem angelsächsischen Recht, das ist aus dem aus Film und Fernsehen gewissermaßen besser kennen, die meisten hier vielleicht, dass sie zwei Parteien haben, Staatsanwalt und Verteidigung, die gegeneinander kämpfen. Auf Strafverteidiger, da wäre mir recht, wenn Herr Kalleck, da ob es keine Strafverteidiger gibt, die das machen könnten. Also ich bin der Meinung, es ist möglich, aber natürlich unter Schmerzen und mit großen Schwierigkeiten. Das hat man gesehen, aber ich habe es schon mal angedeutet. Also Und ich bin auch der Meinung, es ist wichtig, gerade in den Bereichen, wo der ICC nicht eintreten kann. Wir sprechen ja über das Weltrechtsprinzip. Und deshalb finde ich diese Aktivitäten des Generalbundesanwaltes sehr gut. Und auch die Tatsache, dass sie jetzt jüngst ihre Abteilung so stark für deutsche Verhältnisse stark aufgestockt haben. Ich denke auf 11, Bundesanwälte und dergleichen, ja, 2 Referate. Letzte will ich auch nicht ausweichen. Völkermord, Sri Lanka. Sri Lanka ist bei uns nicht Mitglied, spielt also keine Rolle, aber ich hatte den Eindruck, dass der Herr Kalleck da was dazu sagen kann.
Ja, es gibt ein Vorermittlungsverfahren, wissen Sie ja wahrscheinlich, bei der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe, wo wir Aussagen von srilankesischen Opfern genau aus der Endphase des Bürgerkrieges gesammelt haben. Und es ist relativ klar, dass es sich um Kriegsverbrechen handelt und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und es ist relativ klar, dass das irgendwann irgendwo vor Gericht landen müsste. Ob das Deutschland ist, ist noch die große Frage. Nur ist es dort, kommen wir noch nicht in den Bereich hinein, den Sie gerade angesprochen haben, weil da geht es vornehmlich mal um Ermittlungsverfahren und dann geht es darum, dass Beweise gesammelt werden, die möglicherweise an einem anderen Moment, an einem anderen Ort dann vor Gericht eingeführt werden. Und da kann man natürlich, und das ist dann schon natürlich auch in Ihre Richtung, es ist klar, natürlich wäre es schön, wenn irgendwann mal in Sri Lanka eine funktionierende Justiz genau das aufarbeiten würde, wenn nicht in Sri Lanka, dann jedenfalls in der Region, also ein asiatischer Menschengerichtshof, der sich solcher Fälle annimmt. Alles, was näher dran ist, ist besser als ein Tribunal in Den Haag oder erst recht ein Gericht eines dritten Staates wie in Deutschland oder in Spanien. Aber wenn es das nicht gibt, sollte man nicht die Hände in den Schoß legen. Dann müssen halt die Deutschen ran, die Ressourcen haben und wo auch das Recht zur Verfügung steht. Auf Ihre Frage gibt es eine rationale und eine polemische Antwort. Ich erlaube mir, mit letzterer anzufangen. Wo waren alle diejenigen, die jetzt auf einmal Bedenken haben gegen Verfahren mit Auslandsbezug, als, ich weiß nicht, hier sitzt noch ein strafverteidiger Kollege, ich weiß nicht, wie viele Drogenverfahren, Betäubungsmittelkriminalitätsverfahren in Deutschland stattfinden, wo der Tatort irgendwo, ich weiß nicht, war, im Nahen Osten oder in Russland oder Autoschieberverfahren, wo die Zeugen irgendwo aus der Welt kommen. Da habe ich keine rechtsstaatlichen Bedenken gehört. Ich habe keinen Vorsitzenden erlebt, der mal gesagt hat, das war aber schwierig. Nein. Terrorismusverfahren, PKK-Verfahren beispielsweise. Die PKK wird hier verboten, PKK-Funktionäre, sogar einfache Mitglieder werden hier vor Gericht gestellt. Ich habe keinen Vorsitzenden irgendeines Staatsschutzsenats in Deutschland erlebt, der sich dagegen verwehrt hat und gesagt hat, naja, rechtsstaatlich ist das ein bisschen problematisch, weil die meisten Beweise haben wir von den türkischen Behörden und den türkischen Behörden müssen wir ja eigentlich auch einen Vorwurf machen, weil die meisten Aussagen erfoltert sind. Nein, 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 das Gegenteil. Die Aussagen werden gerade nicht in das Verfahren eingeführt. Aber wie gesagt, das ist die polemische Antwort. Und es ist ja auch nicht gegen Sie persönlich gerichtet, sondern es ist schon gegen diese Art von Justizsystem gerichtet. Aber es ist nie zu spät, dass das rechtsstaatliche Bewusstsein erwacht. Und ich kann mich natürlich all Ihren Bedenken nur anschließen. Natürlich ist das ein Riesenproblem und es wäre Quatsch, darum zu lügen. Nur ist dieses Stuttgarter Verfahren in vielerlei Hinsicht auch von uns beispielsweise kritisiert worden, auch von anderen, die regelmäßig den Prozess beobachtet wurden. Aber man muss daraus lernen. Da haben bestimmte Sachen nicht funktioniert. Und wenn Sie Strafverteidigung ansprechen, das ist zum Beispiel ganz klar. Die Strafverteidigung muss in diesen Verfahren mit vernünftigen Ressourcen ausgestattet werden. Das heißt, wenn die Strafverteidigung beantragt, jemanden in Kongo zu schicken, um dort vor Ort Aufklärung zu machen, ich glaube, bei Ihnen wäre das wahrscheinlich überhaupt nicht so problematisch, dann müssen die deutschen Gerichte einfach auch mal aufwachen und tatsächlich auch was er gesagt hat, dass in unkonventioneller Weise Beweise gesammelt werden. Also ich meine, warum wird vor deutschen Gerichten nicht über Open Source Ermittlungen geredet? Warum brauchen wir da einen internationalen Strafgerichtshof? Vielleicht, weil dort einfach ein sehr starker Apparat geschaffen wird mit sehr fähigen Leuten aus der ganzen Welt. Und vielleicht kann man ja davon lernen. Und ich denke, und in einer Hinsicht muss man, Sie haben das angloamerikanische System und die Fernsehfilme angesprochen, auch da muss man ja einfach sagen, die Verteidigung ist natürlich die Verteidigung von Menschen, die bezahlen können, ist natürlich anders ausgestattet als hier. Aber da gibt es einen deutlichen Nachholbedarf und da wünschte ich mir dann von dem nächsten OLG-Senat schlicht und einfach, also das ist ja auch ein ärmliches Bild, was man abgibt. Die Bundesanwaltschaft, die über Jahre hinweg erst in Strukturverfahren und dann in personenbezogenen Verfahren ermitteln kann, alle Arten von Hilfe irgendwie in Anspruch nehmen kann. Und dann kommen dann zwei Verteidigerinnen aus Berlin oder aus Berlin und München und müssen das in kürzester Zeit sich dieses Wissen aneignen und das zu Pflichtverteidigergebühren. Diesem Zustand sollte abgeholfen werden.
Ja, ich sehe schon, jetzt kommen hier noch spannende Reaktionen. Wir könnten das vertiefen. Ich würde vielleicht noch mal eine Fragerunde dazu nehmen. Vielleicht gibt es sicher Anhaltspunkt, da noch mal darauf zurückzukommen. Ich muss es jetzt irgendwie ein bisschen willkürlich verteilen. Das tut mir jetzt auch leid. Ich gucke jetzt mal eben nach der Genderquote. Wir hatten eben 3 Männer. Also haben wir da schon mal noch eine zweite Dame und jetzt darf noch ein Mann. Ja. Gut, jemand aus der zweiten Reihe.
Aber ist keine Quote.
Gut. So, und wie gesagt, je kürzer Sie sich fassen, desto mehr Chancen haben Sie auf umfangreiche Antworten. Also, wer möchte anfangen? Bitte sehr.
Sarah Lely Rödiger aus Hamburg. Sie haben ja schon erwähnt, Sie beide, dass es ja den UN-Sicherheitsrat gibt, der ziemlich viel blockiert und dass es politische Widerstände gibt von staatlicher Seite. Mich würde interessieren, wie bewerten Sie das Potenzial von Strafanzeigen von NGOs beispielsweise vor dem ISTGH? Sehen Sie da, dass vielleicht auch die Beteiligung von zivilgesellschaftlichen Akteuren noch ausgebaut werden müsste, um halt es auch effektiver zu gestalten, gerade in Bezug auf mächtige Akteure? Dankeschön.
Offensichtlich haben Sie das. Und zwar, wie können die Täter überstellt werden, wenn der Internationale Strafgerichtshof keine Sondertruppen hat, beziehungsweise keine Institutionen, die sich darum kümmern sollten? Zweitens, warum können die Verfahren nicht beschleunigt werden, die Zeugen sterben? Ich bin Jasna Čaušević, ich komme aus Bosnien-Herzegowina und ich habe Frauen bei dem Internationalen Kriegsverbrechertribunal in Den Haag unterstützt. Sie können nicht ewig warten, also die Opfer, beziehungsweise die Gerechtigkeit und die Versöhnung. Zweite Frage. Dritte Frage, wie können Sie für den Zeugenschutz sorgen? Danke.
Ups, ja, mein Name ist Martin Vorberg. Ich bin in der Bildungsarbeit, Menschenrechte tätig und Mitglied, aber nicht sehr aktiv in der Internationalen Liga für Menschenrechte. Ich habe 3 kleine Fragen, die alle in die Richtung gehen, ob der Einfluss des ICC nicht doch größer ist oder sein kann, als man vielleicht pessimistisch denkt. Das erste wäre zu Südafrika. Könnte nicht Südafrika so wie hoffentlich Deutschland eben auch ein Staat sein, der mit Herz und Seele für die Herrschaft des Rechtes eintritt? Und was müsste da getan werden, um die südafrikanische Regierung eben zu überzeugen, da dabei zu bleiben? Das zweite ist zu dem Antrag oder Vorermittlungen zu Palästina oder Israel-Palästina. Da habe ich in Haaretz der israelischen Zeitung gelesen, dass da ein gewisser Einfluss wegen dieses Verfahrens schon sich geltend gemacht hat, dass eben ein Beduinendorf, Khan al-Ahmar, dessen Demolierung als wesentlich gilt in der Fortsetzung der Besatzung oder andersrum, wo sich auch der Strafgerichtshof dagegen eingesetzt hat und auch wohl gesagt hat, das könnte als Kriegsverbrechen gewertet werden, dass dort tatsächlich für die israelische Regierung ungewöhnlich das erstmal aufgeschoben hat, also ein Einfluss des ICC. Meine dritte Frage wäre ganz schnell nur, ob nicht in dem Feuerwerk in dem scharfen Unilateralismus und imperialen Politik, Stichwort USA, andere Staaten wie China, Russland, die dann gewonnen werden könnten, den ICC zu unterstützen, die das dann vielleicht aus taktischen Gründen machen würden und nicht mit super Überzeugung, aber besser so als gar nicht.
Naja, China, Russland, man kann es versuchen, klar. Aber ich meine, wenn die das Statut unterzeichnen, dann unterzeichnen sie damit natürlich auch, dass am nächsten Morgen vorläufige Ermittlungen in eine ganze Reihe von Sachverhalten eingeleitet werden, die sie selber betreffen. Und genau das wird zum Beispiel in China auch sehr offen diskutiert. Man kann vielleicht bestenfalls darauf hoffen, dass sie nicht obstruieren. Und dann wäre es vielleicht sinnvoll, wenn nicht solche Aktionen wie eben im Fall von Libyen gestartet würden, wo man immerhin China und Russland bewegt hat, kein Veto gegen den Beschluss des UN-Sicherheitsrats einzulegen, den Fall Libyens an den Internationalen Strafgerichtshof zu überweisen und das dann als Legitimation für eine militärische Intervention benutzt wird. Also das ist ein Beispiel dafür, wie es nicht funktioniert und wie man sie ganz bestimmt nicht auf seine Seite zieht. Ja, Palästina kann ich diesen Fall jetzt nicht sagen. Und Südafrika ist natürlich klar, man muss Staaten wie Südafrika gewinnen. Aber man muss auch, also ich meine, interessanterweise ist es ja die Zivilgesellschaft in Südafrika gewesen, die zunächst auch mal der südafrikanischen Regierung auf die Finger geklopft hat und gesagt hat, es geht nicht so ohne weiteres, was ihr da in dem Fall Bashir, der sudanesische Präsident, der eingereist ist, ohne dass er von dem Signaturstaat Südafrika behelligt wurde. Und da sieht man schon, und das ist leider, dass so wenig mir dieses liberal-kapitalistische Konzept der offenen Gesellschaft gefällt. Ja, ich würde mir gerne etwas eine darüber hinaus reichende soziale Utopie wünschen. Aber man muss schlicht und einfach sagen, in offenen Gesellschaften, dort, wo zivilgesellschaftliche Akteure aktiv werden kann, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass solche Akteure zur Verantwortung gezogen werden, als in den geschlossenen Gesellschaften wie China und Russland, wo immer wieder ganze Riegen von engagierten Anwältinnen und Menschenrechtlern entweder im Knast landen oder gar umgebracht werden. Vielleicht noch zur Bedeutung von Strafanzeigen, würde mich dann auch Ihre Meinung sehr interessieren. Es gibt, denke ich, Fälle, in denen die Strafanzeigen von größerer Bedeutung sind. Und das nehmen wir zum Beispiel für uns in Anspruch, dass wir es geschafft haben, 2014 den Fall der Folter der Briten im Irak immerhin so zu präsentieren vor der Anklagebehörde des Internationalen Strafgerichtshofs, dass das Vorermittlungsverfahren jetzt doch wieder aufgenommen wird. Aber da sieht man dann jetzt auch, seitdem stockt das. Natürlich, wer sich die Rede des britischen Repräsentanten jetzt bei der Staatenkonferenz durchliest und zwischen den Zeilen liest, weiß, dass er natürlich genau über den Fall spricht. Nämlich, dann geht es darum, dass gesagt wird, dass der Gerichtshof nur in den Fällen tätig werden soll, in denen es keine funktionierenden Gerichte in den Tatortstaaten gibt. Also sprich, dann würden dann die Briten, die Kolumbianer und die USA rausfallen. Also drei von den vier Situationen, wo ich gerade gesagt habe, es wäre schön, wenn der Gerichtshof sich damit beschäftigen würde. Und da kann ich tatsächlich nur sagen, weiter so. Ja, also wenn man die Unterstützung weltweit weiter verringern will, dann ist man dazu auf dem besten Wege. Aber Strafanzeigen haben für uns natürlich immer auch noch eine andere Bedeutung. Also es geht nicht immer nur darum, von A nach B zu gehen und A ist die Zeugenaussagen zu sammeln und B ist irgendwann mal die Eröffnung eines Ermittlungs- oder Verfahren oder Untersuchung, sondern es geht natürlich auch darum, überhaupt erstmal Sachverhalte ein Stück weit aufzuarbeiten. Und das ist schon ein großer Schritt und das wird von vielen der Betroffenen tatsächlich auch solches anerkannt. Und es ist wichtig, dass schon in dieser Phase auch die Menschen darin unterstützt werden, weil Sie haben gerade zu Recht von der Traumatisierung von Betroffenen gesprochen und es ist natürlich Wahnsinn. Ja, also es ist Wahnsinn, zum Beispiel die Jesidinnen, die jetzt zunächst von Baden-Württemberg gefördert wurden, die gewisse Hoffnungen darauf hatten, dass ihre Fälle von sexualisierter Gewalt hier auch aufgearbeitet wurden und die jetzt ein Stück weit alleine gelassen wurden, wo der Familiennachzug nicht genehmigt wird und wo die alle einen unsicheren Aufenthaltsstatus haben. Da ist ganz dringender Handlungsbedarf in solchen Fällen und das spielt halt alles schon zusammen. Ja, also Strafanzeigen sind wesentlich mehr als eben nur die Erstellung eines juristischen Schriftsatzes.
Ich
Ich glaube, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Auch wir haben ja heute auch ergreifende Beiträge gehört im Plenum. Mhm. Die Bedeutung einfach dieser Verfahren für die Opfer, unabhängig davon, ob es jetzt ein Urteil ist oder am besten natürlich am Ende ein Urteil, aber auch die Verfahren, auch die in Deutschland bei der Bundesanwaltschaft laufen, auch diese Verfahren haben einfach jetzt schon eine hohe Bedeutung, dass man Material sammelt, damit man weiß, es kann vielleicht irgendwann in der Zukunft einmal Gerechtigkeit geben. Das ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen und nicht hoch genug zu bewerten für die Opfer. So, aber Herr Schmidt.
Also ich will auf alle Fragen kurz eingehen, die gestellt worden sind. Zunächst mal Strafanzeigen, NGO beim ICC. Da will ich nur ergänzen zu dem, was Sie gesagt haben, dass Sie natürlich das richtig an unsere Staatsanwaltschaft. Je mehr faktenbasiert solche Strafanzeigen sind, so ist es einfach, desto interessanter ist es und desto mehr wird es auch gehört. Dann ist es aber auch etwas, was von Bedeutung sein kann. Ja, also das ist da nicht etwas, was vernachlässigenswert ist, weil unsere Staatsanwaltschaft natürlich erstmal alles nimmt, was sie kriegen kann. Also das ist durchaus relevant. Überhaupt ist die Arbeit von NGOs und auch Arbeiten von Institutionen wie der Sie vorstehen, Herr Kalleck, halte ich für außerordentlich wichtig und auch nicht nur so bei Sonntagsreden, sondern das ist etwas, was ohne dass wir nicht existieren könnten, auch ohne diese Unterstützung. Also wir haben ja nicht so viele unter den Staaten, die uns vorbehaltlos unterstützen. Dann sind wir froh, dass die Civil Society doch noch, wie man so schön sagt, und die NGOs das weitestgehend tun. Wie können die Täter überstellt werden? Nur dann, wenn es Kooperation gibt von den Staaten. So einfach ist das. Ansonsten eben nicht. Das ist das, darunter leiden wir auch. Das kann man ganz knapp machen. Warum können Verfahren nicht beschleunigt werden? Ich habe es vorhin schon mal angedeutet. Den ist eine gewisse Länge immanent, um es mal so auszudrücken. Aber wirklich, das ist auch jetzt eines meiner Anliegen, die Verfahren, in denen ich drin bin, mit prozessualen Mitteln im Rahmen des fairen Verfahrens, das doch so effizient zu machen, wie es geht. Also diese Bemühungen sind da. Zeugenschutz, ganz heikles Thema. Das wird bei uns sehr groß geschrieben, aber trotzdem hat man auch als Richter oftmals kein gutes Gefühl, das muss ich ganz ehrlich sagen. Natürlich wird versucht, die Zeugen anonym zu halten, aber das geht spätestens im Gerichtssaal nicht mehr, um eben das Konfrontationsrecht zu gewährleisten. Das ist ein bisschen anders als in Deutschland, wo das sehr viel mehr eingeschränkt werden kann. Also bei uns ist das nicht möglich. Bei uns sage ich jetzt beim ICC, ist auch richtig so, weil es ja auch Menschenrechte des Angeklagten gibt. Das darf man auch nicht vergessen bei der Gelegenheit. Im krassesten Fall muss eben ein sogenannter Relocation, muss eine Umsiedlung, ne, muss eben das gemacht werden. Also da hat natürlich der Gerichtshof eine große, große Verantwortung, ja, für die Menschen. Ist der Einfluss des ICC vielleicht größer als gedacht? Vielleicht, also wenn ich so manche Kritik, die völlig überzogen ist und also in einer Einseitigkeit, dass man sich nur wundern kann, denke ich mir dann, naja, vielleicht sind wir gar nicht so wirkungslos. An einer wirkungslosen Institution würde man sich doch mit so viel negativer Energie gar nicht abarbeiten.
Aber nach dem Motto, so. Viel ja. Feind, viel eher. Ja. Herr Schmidt, darf ich Sie ganz kurz unterbrechen? Herr Kalleck muss dringend zum Taxi und zum Flughafen. Wir möchten uns ganz herzlich bei Herrn Kalleck bedanken für seine Beiträge. Und weil wir ja mit ein bisschen Verspätung angefangen haben, lassen wir Herrn Schmidt jetzt erstmal in Ruhe ausreden und machen dann, würde ich vorschlagen, noch einen Dreierblock. Das sollte, glaube ich, noch möglich sein. Ja?
Gut.
Ja,
Herr Schmidt macht da gerne mit. Also es waren noch zwei, ich will nichts ausweichen. Palästina ist also zu konkreten Verfahren, das verstehen Sie sicherlich als Richter bei diesem Gericht. Und wir haben nur 18 Richter da. Und potenziell kann ich mit allem irgendwie mal befasst werden. Da kann ich also nichts dazu sagen. China, Russland, es wäre natürlich schön, wenn die den ICC unterstützen würden. Wie wahrscheinlich das ist, ich glaube eher nicht so sehr. Aber es gibt immerhin auch Bemühungen, andere Staaten zu bewegen, dem ICC beizutreten. Das ist sehr schwer, aber es gibt immerhin 30, die unterschrieben, aber noch nicht ratifiziert haben. Da finden immer so bilaterale Gespräche statt. Das ist dann so die Aufgabe der Präsidentschaft. Also wir hoffen natürlich, dass vielleicht auch mehr, insbesondere auch zum Beispiel mehr asiatische Staaten dem ICC beitreten. Also diese Hoffnung besteht. Und ich halte das auch durchaus für sinnvoll, das so zu machen. Das waren also die Fragen, die gestellt waren, glaube ich, jetzt bis dahin.
Gut, dann machen wir noch eine Dreierrunde. Bitte alle nochmal die Hände hoch, die jetzt sich noch nicht gemeldet haben. Okay. Ja, also auf jeden Fall gibt es sozusagen eine weibliche Meldung. So, dann haben wir hier eine Meldung. Ja, und jetzt muss ich irgendwie losen. Ja, gut, dann machen wir es so. Bitte, Sie zuerst.
Maria Peran, ich bin aktuell bei der Kinderrechtsorganisation Save the Children, bin von Haus aus Juristin und habe unter anderem auch eine völkerrechtliche Lehrveranstaltung. Deswegen höre ich gespannt zu. Mich interessiert eine relativ praktische Frage zur Arbeit des ICC. Und zwar machen sogenannte Lageüberprüfungen in Ihrem Gerichtsalltag, fallen die ins Gewicht? Ist das relevant? Ist das vielleicht eine weichere Möglichkeit, wie man doch was erreichen kann, wenn zum Beispiel, also ich denke jetzt an die Ostukraine oder an die Folter, von die Foltervorgänge in der Ostukraine. Russland und Ukraine haben beide das römische Statut nicht ratifiziert. Also wären sogenannte Lageüberprüfungen eine Möglichkeit? Ja, und wie sieht das aus? Fallen die überhaupt ins Gewicht in Ihrem Alltag? Dankeschön.
Mein Name ist Andreas Mayer, Bund Kontergan-Geschädigter und Grünthal-Opfer e.V. Ich hätte die Frage einerseits, wird beim Menschen, beim Den Haager Gerichtshof, auch werden da auch Fälle abgehandelt, wo Menschen entrechtet werden, vielmehr um sozusagen Wirtschaftskonzerne zu unterstützen und unter zu bevorzugen. Also im Fall Kontergan sind die Betroffenen hinsichtlich ihrer Schadensersatzansprüche gegenüber der Firma Grünthal enteignet worden auf staatliche Intervention hin. Und die nächste Frage, wird im Weltrechtsprinzip der Gedanke auch problematisiert, ob es nicht auch in den Gerichtshof selber Korruption geben kann? Und wie wird das abgehandelt oder behandelt? Dankeschön.
Ja, danke. Ebert Schulz, Rechtsanwalt und Vorstandsmitglied der Internationalen Liga für Menschenrechte und Vorsitzender einer Stiftung für soziale Menschenrechte und Partizipation. Ich war als Menschenrechtsanwalt bei dem Ad-Hoc-Tribunal gegen Milosevic und habe mich damit beschäftigt, auch mit der Verfahrensordnung und den Schnittpunkten zwischen angelsächsischem und kontinentaleuropäischem Recht. Daraus ergeben sich, meine ich, einige hochinteressante Fragen. Ich wollte mal hören, ob das schon endgültig sozusagen geklärt ist, wie das etwa mit dem Prinzip der Belastungsfreiheit ist und der Frage, muss ein Angeklagter Angaben machen oder nicht? Wie wird das ausgelegt? Frage Kreuzverhör, glaube ich, wurde ja vorhin auch schon angesprochen. Das ist ja auch im deutschen Recht durchaus möglich, nur die meisten Verteidiger oder Staatsanwälte kennen das nicht und nutzen das nicht. Ich denke mal, das ist ein wichtiges Prinzip, das durchaus durchgeführt werden kann. Was aber mir immer als besonders positiv im kontinentaleuropäischen erschien, obwohl es inzwischen durchlöchert ist, wie wir wissen, das Mündlichkeitsprinzip, dass eigentlich alles mündlich erörtert werden muss, was nachher Gegenstand der Urteilsfindung ist. Wie konsequent wird das durchgeführt? Und die letzte Frage da in dem Zusammenhang. Wir haben immer wieder Probleme von Journalisten, Investigativen oder anderen, die Urteile bekommen wollen und die nicht bekommen. Ist das ein Problem? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Dann würde ich gerne noch eine kurze Bemerkung machen, auch wenn der Kollege Kalek nicht mehr da ist. Ich habe mit dem übrigens vor Jahrzehnten schon zusammen verteidigt. Zu der Frage der Doppelstandards. Das Bundesverwaltungsgericht hat in einem Grundsatzurteil 2005 deutlich festgestellt, ausdrücklich in den Leitsätzen sogar festgehalten, dass die Beteiligung Deutschlands an dem völkerrechtswidrigen Invasion im Irak ein Kriegsverbrechen war. Und wir haben vorhin gehört, auch es wurde angesprochen, der Krieg gegen Ex-Jugoslawien. Wenn ich es richtig verstanden habe, hat der frühere Bundeskanzler inzwischen da in der Hinsicht sogar Selbstkritik geübt und gesagt, das war in der Tat ein Verstoß gegen das Völkerrecht. Meine Frage wäre auch an die Grünen, ob nicht vielleicht es sinnvoll wäre, wenn ich mich recht erinnere, waren die durchaus dafür, ob es da vielleicht meine Debatte über Selbstkritik, das zum Thema der Doppelstandards und Drohnenkriege, denke ich, ist auch ein ganz wichtiges Thema, das noch nicht. Ja, okay. Dann komme ich zum letzten Punkt. Wie könnte das vielleicht besser ausgestattet werden oder die Verfahrensordnung und die ganze Akzeptanz weiter ausgebaut werden? Wir haben in Genf an der Sitzung des WSK-Ausschusses, also des Ausschusses für Wirtschaftliche, Soziale, Kulturelle, als NGO teilgenommen. Das war offizieller Bestandteil des Ausschusses. Und das ist eingeflossen in den sehr kritischen Staatenbericht zur Bundesregierung. Ich denke, vielleicht wäre das ja eine Anregung, dass auch da das wirklich institutionalisiert wird, dass die NGOs direkt beteiligt werden. Ich habe hier, weil ich ja genug geredet habe, unsere gemeinsame Erklärung dazu hier mitgebracht, wenn das interessiert. Danke.
Ich habe eine ganze Liste, ich versuche es also innerhalb der nächsten Stunde, noch zu machen. Also Lagebeurteilung, das richtet sich an unsere OTP, wie wir sagen, also Office of the Prosecutor. Ich glaube, die machen sowas. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Also das ist nicht so mein Thema. Ja. Auch Fälle, wir haben keine Fälle, wo es um die Frage geht, Verantwortlichkeiten von Wirtschaftskonzernen, haben wir bislang nicht. Korruption im Gerichtshof ist kein Thema, weil wir natürlich der Meinung sind, dass es das nicht gibt. Aber wir sind unterworfen den internen Überprüfungsmechanismen, die es auch bei der UNO gibt. Also wenn da was auftaucht, und das ist auch mal ein Vorwurf erhoben worden, der sich aber als Fake News erwiesen hat, damit muss man heute auch rechnen. Also manchmal werde ich gefragt, ob man als Richter da bedroht ist, finde ich überhaupt nicht. Also ich fahre da fröhlich mit meinem Fahrrad umher in Den Haag, aber die neue Zeit ist angebrochen. Also wenn man Richter oder Richterin diskreditieren will, macht man das heute auf anderem Weg. Die sprengt man nicht mehr in die Luft wie in den 90er Jahren. Die Richter, die gegen die Mafia, ich hoffe nicht, dass ich widerlegt werde irgendwann, sondern das ist dann so, dass dann da irgendwelche Fake News verbreitet werden. Aber ich schweife ab. Verfahrensordnung haben wir noch nicht endgültig geklärt, aber die ist ja etwas anders. Das ist ja ein Mix beim Eis. Das ist ein Thema, wo man sehr lange reden könnte, deshalb ganz fokussiert. Anders als beim Jugoslawien-Tribunal, das sehr stark angelsächsisch geprägt war, haben wir einen Mix, ein hybrides System, wie wir sagen, wo auch deutsche, kontinentaleuropäische Elemente hineinkommen. Dennoch, ich lasse zum Beispiel das Kreuzverhör zu, weil ich das sage, weil wir prinzipiell die Abfolge haben eines Staatsanwaltsfalles und eines Verteidigungsfalles. Und da das dem System des Common Law angehört und das Kreuzverhör im Common Law ein essentieller Bestandteil ist, denke ich, das sollte man da nicht rausbrechen. Das ist aber jetzt sehr juristisch. Mündlichkeitsprinzip wird sehr hoch gehalten. Vor allen Dingen aber das Unmittelbarkeitsprinzip wird noch höher gehalten eigentlich als im deutschen Recht. Urteil können Sie jederzeit bekommen, ist gar kein Problem. Akzeptanz erhöhen, da bin ich immer dafür. Vielleicht gibt mir das die Gelegenheit zum kleinen Schlusswort, weil ich doch sagen möchte, es ist sehr viel über Kritik geredet worden, über Probleme geredet worden, die sind da. Wir erfahren eben auch sehr unsachliche Kritik. Wir müssen mit Rückschlägen leben. Wir haben sehr viele Widerstände. Aber es konnte auch niemand etwas anderes erwarten. Also der ICC, wie auch andere Gerichte, internationale Gerichte in der Vergangenheit, versuchen mit einer jahrtausendealten Kultur der Straflosigkeit für die schlimmsten Menschenrechtsverbrechen zu brechen. Und dass das jetzt widerstandslos ablaufen wird und reibungslos ablaufen wird, das kann man nicht erwarten. Also da wird es nie einen linearen Fortschritt geben. Zwei Schritte vor, einer zurück. Manchmal denkt man ein vor, zwei zurück. Aber Ich will optimistisch sein. Und es gibt einiges, was mir Anlass zu Optimismus gibt. Die Austrittsbewegungen, was Afrika angeht, haben sich doch stark verlangsamt. Also das, auch Südafrika sehe ich jetzt das, im Moment die Situation nicht gar so negativ. Wir erfahren doch angesichts dieser völlig überzogenen Kritik doch sehr viel Zustimmung und Unterstützung. Also ich möchte da nennen die Erklärung Außenminister vieler Staaten. Deutschland war dabei im September. Das netterweise Frau Keul mir als Schmierzettel hier hingelegt hat, also das habe ich jetzt missbraucht dazu, diesen Antrag der Fraktionen CDU, CSU, SPD, FDP und Bündnis 90 Grüne, aber Sie waren verantwortlich, glaube ich, Internationalen Strafgerichtshof stärken, das ist nicht nichts, das ist schon was, das wird wahrgenommen bei uns, weil wir natürlich als ICC angesichts dieses Gegenwindes so eine kritische Masse von Staaten brauchen und schön ist auch, wenn es welche sind, die ein bisschen was darstellen, die uns unterstützen. Ich habe schon erwähnt, wir erfahren starke Unterstützung von NGOs und Civil Society. Und da es auch eine Reihe hier im Saal sind, es ist so, dass es ganz viele junge Menschen gibt aus aller Welt, die sich für Menschenrechte einsetzen und eben auch für den ICC. Ich habe im vergangenen Jahr dem russischen Moot Court, sowas gibt es tatsächlich, am ICC den Vorsitz geführt. Und da kamen in der Endausscheidung 6 Teams aus ganz Russland, unter anderem bis von Sibirien, und haben voller Enthusiasmus daran teilgenommen. Und das sind eben, weil sie jung sind, Menschen, denen die Zukunft gehört, die Engagement haben. Interessanterweise, also ich muss es leider gestehen, alle waren angeführt gewissermaßen von einer Professorin. Also war alle 6 Teams, war also kein männlicher Professor dabei, der die angeleitet hat. Es findet in Deutschland jedes Jahr einer der größten sogenannten Moot Courts. Das sind so, wenn so junge Leute, das muss man vielleicht erklären, weiß vielleicht nicht jeder, wenn junge Menschen also gewissermaßen einen Katheterfall, wie man da sagt, behandeln vor Gericht, also so richtig spielen mit allen Rollen. Und das findet auch einmal im Jahr in Nürnberg statt. Das ist einer der größten, denke ich. Ich weiß nicht, über 50 Teams waren es dieses Jahr. Und die kommen auch aus aller Welt, aus Afghanistan, aus Pakistan, ja, aus Indonesien. Und das gibt Hoffnung. Also es gibt überall Menschen, die sich für die Menschenrechte engagieren, die sich für die Institutionen engagieren, die die Menschenrechte gewissermaßen tragen. Und deshalb ist mir jetzt nicht so bange am Ende des Tages, auch wenn es Zeit kosten wird und insbesondere an der Politikerin hier an meiner Seite. Zeit hat man ja in der Politik meistens nicht. Ne? Danke.
Ja, Herr Schmidt. Vielen, vielen Dank. Sie sehen, es hätte auch noch weit mehr Fragen gegeben und nehmen Sie es mit. Es ist auch ein großes Interesse an dem, was Sie und was vor allen Dingen auch an Ihrem Gericht passiert. Das war auch die höchsten Anmeldezahlen hier. Also von daher nehmen Sie es als Ermutigung mit.
Ich auch.
Ich will mir jetzt sozusagen nicht anmaßen, alles zusammenzufassen. Ich will nur noch mal mitnehmen, Sie haben da auch verfahrenstechnisch natürlich die Herausforderungen. Sie haben es angedeutet mit dem anglo-amerikanischen Recht. So viele verschiedene Rechtsordnungen, afrikanische, europäische, sozusagen zusammenzubinden, um daraus eine Prozessordnung zu machen, das ist für sozusagen eine national ausgebildete Juristin sicherlich unvorstellbar, was Sie da sozusagen an Kreativität an den Tag legen müssen. Also von daher, glaube ich, ist das schon beachtlich, dass es einfach dieses Gericht gibt, dass es arbeitet und dass es auch Fälle geschafft hat. Und wir drücken Ihnen die Daumen und natürlich auch uns allen und vor allen Dingen den Opfern von Menschenrechtsverbrechen, dass diese Verfahren dann auch sozusagen in Zukunft sich weiterentwickelt werden und dann auch effizienter werden. Das gilt natürlich auch für die deutschen Verfahren, weil auch in Deutschland hat es noch nicht viele von diesen Verfahren gegeben. Es waren 2. Es hat große Diskussionen gegeben. Ich habe das vorhin angedeutet. Es gab auch hier im Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages, haben wir Grünen auch eine Expertenanhörung dazu durchführen lassen. Muss man das deutsche Strafprozessordnung für diese Fälle irgendwie ändern? Aber natürlich muss man nicht nach dem ersten Prozess aufgeben. Ich glaube auch, das wird natürlich eine Entwicklung sein. Je mehr Prozesse es gibt, wird man feststellen, wie man diese handhaben kann, wo es vielleicht gesetzgeberischen Bedarf gibt. Das sind einfach Entwicklungen, denen man, glaube ich, auch ihren Raum geben muss, sowohl auf internationaler als auch auf nationaler Ebene. Und jetzt ist der eine Herr jetzt leider nicht mehr da, der es nochmal gefragt hat, aber ich glaube, Herr Kallik hat es auch gesagt, ganz wichtig nochmal, natürlich wäre der internationale Strafgerichtshof immer die erste Adresse, aber bei so vielen Ländern und Gebieten, in denen die Gerichtsbarkeit nicht greift, ist es natürlich, bevor wir gar keine Gerichtsbarkeit haben, natürlich der Weg, dann hier sozusagen auch Ermittlungen in Deutschland durchzuführen, durch den Generalbundesanwalt und hier Zeugen zu vernehmen, natürlich Plan B, aber auf jeden Fall eine Chance, dass es nicht völlig ungesühnt bleibt. Von daher, glaube ich, müssen wir da auch durchaus gucken, dass wir da noch die Anstrengungen stärken. Also letztes Wort auf die UN-Charta und die völkerrechtswidrigen Bundeswehreinsätze, ja oder nein, das wäre sicherlich ein abendfüllendes Programm, nehme ich mal mit, dass es dann mal noch großen Diskussionsbedarf gibt. Ja, ich kann nur sagen, wir haben in der letzten Legislaturperiode eine Ergänzung des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes eingebracht in den Deutschen Bundestag, damit auch die Rechtswidrigkeit, Verfassungswidrigkeit von Bundeswehreinsätzen beim Bundesverfassungsgericht überprüfbar wird, weil da sehen wir tatsächlich noch eine Lücke. In dem Moment, wo uns ein Mandat vorgelegt wird und wir halt unterliegen, sind wir nicht in unseren parlamentarischen Verfahren Rechten verletzt, sondern wir haben schlichtweg keine Mehrheit. Das ist derzeit nicht vom Verfassungsgericht einklagbar. Das betrifft vor allem den Syrien-Einsatz. Also wir sind an dieser Baustelle dran, nur um zu beruhigen, dass wir die nicht aus den Augen verloren haben. Aber ich glaube, es war doch auch sehr ergiebig, hier heute über die individuelle Justiziabilität von Kriegsverbrechen zu sprechen. Ach so, vielleicht ein Wort noch. Wir sind nicht mehr sehr viel aufs Zivilrecht eingegangen heute. Das konnten wir vielleicht jetzt nicht mehr mit abdecken. Aber beim Völkerstrafrecht, wir diskutieren auch über Unternehmensstrafrecht, haben wir natürlich andere Konstellationen. Also im Augenblick ist es so, dass beim internationalen Strafgericht individuelles, persönliches Strafrecht ausgeurteilt wird. Aber wir haben natürlich auch interessante Zivilprozesse, die Menschenrechtsverletzungen hier in Deutschland justiziabel machen wollen. Das Verfahren aus der Brandkatastrophe in Bangladesch, hier jetzt in Europa, das Verfahren gegen KIK. Das sind natürlich zivilrechtliche Verfahren, die auch geeignet sind und die wir natürlich auch vorantreiben wollen, um sozusagen dann am Ende hier auch Gerechtigkeit zu bringen. Ich hoffe, es hat allen Spaß gemacht und ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei Herrn Schmidt und wünsche sozusagen eine weitere ergiebige Veranstaltung. Vielen Dank.